Es ist schön, wieder bei euch zu sein. Ich war jetzt, wie manche vielleicht gemerkt haben, die letzte Zeit war ich im Urlaub, mit meinem Anfang so 2 Wochen. Davor war ich dann auch bei der Teenie-Fly-Zeit. Ja, genau. Wirklich eine gesegnete Zeit. Aber ich habe mich auch gefreut darüber, jetzt mit euch einfach Zeit im Wort Gottes zu verbringen, auch Zeit im Lobpreis. Die zwei gehören ja eigentlich zu einem und sind beide Lobpreis. Deshalb hoffe ich, dass das, was ich euch jetzt sagen werde, dass es auch Teil von eurem Lobpreis sein werden kann oder dass das wird. Und ihr kennt mich ja schon. Normalerweise, wenn ich predige, fange ich gern gleich mit den Bibelversen an. Dann hört ihr und seht ihr genau, wovon ich dann rede und hab's selber im Kopf. Also ich mache das Gleiche wieder. Ihr dürft mitlesen, das kommt dann hier vorne auf den Folien. Wenn ihr lieber in euren Bibel liest, könnt ihr das auch gerne machen. Okay, also aus dem Philipperbrief lesen wir: Was immer auch geschehen wird, liebe Freunde, freut euch im Herrn. Ich werde nicht müde, euch dies zu schreiben, denn es wird euch nur noch mehr stärken. Nehmt euch in Acht vor den Menschen, die sich verhalten wie bösartige Hunde, wie solche, die andere verstummeln, denn sie behaupten, ihr müsstet euch beschneiden lassen, um gerettet zu werden. Denn wir, da wir Gott durch den Geist anbeten, sind die Einzigen, die wirklich beschnitten sind. Wir setzen unser Vertrauen nicht auf menschliche Anstrengung, sondern sind stolz auf das, was Christus Jesus für uns getan hat. Dabei könnte ich weit größeres Selbstvertrauen haben als alle anderen. Wenn andere Grund haben, auf ihre eigenen Anstrengungen zu vertrauen, gilt das für mich erst recht. Denn ich bin das Kind einer reinen jüdischen Familie, die zum Stamm Benjamin gehört und würde mit 8 Tagen beschnitten. Wenn es also je einen wahren Juden gab, so bin ich einer. Und nicht nur das. Ich gehörte zu den Pharisäern, die den strengen Gehorsam gegen das jüdische Gesetz fordern. Die Gemeinde habe ich unerbittlich verfolgt und ich habe das jüdische Gesetz so streng befolgt, dass mir nie jemand etwas nachsagen konnte. Früher hielt ich all diese Dinge für außerordentlich wichtig, aber jetzt betrachte ich sie als wertlos angesichts dessen, was Christus getan hat. Ja, alles andere erscheint mir jetzt wertlos, verglichen mit dem unschätzbaren Gewinn, Jesus Christus, meinen Herrn, zu kennen. Ich habe alles andere verloren und betrachte es als Dreck, damit ich Christus habe und mit ihm eins werde. Ich verlasse mich nicht mehr auf mich selbst oder auf meine Fähigkeit, Gottes Gesetz zu befolgen, sondern ich vertraue auf Christus, der mich rettet. Denn nur durch den Glauben werden wir vor Gott gerecht gesprochen. Liebe Freunde, ich bin noch nicht alles, was ich sein sollte, aber ich setze meine ganze Kraft für dieses Ziel ein. Indem ich die Vergangenheit vergesse und auf der Schau, was vor mir liegt, versuche ich, das Rennen bis zum Ende durchzuhalten und den Preis zu gewinnen, für den Gott uns durch Christus Jesus bestimmt hat. Deshalb bleibt dem Herrn treu, liebe Freunde. Freut euch im Herrn. Ich betone es nochmal, freut euch. Lasst alle sehen, dass ihr herzlich und freundlich seid. Denkt daran, dass der Herr bald kommt. Also während meiner Vorbereitung für heute habe ich diese Woche auf einen Comic gestoßen. Ich lese manchmal gern so witzige Comics, die mal auch in den Zeitungen vorkommen. Und dieser fand ich besonders witzig. Erst sagte uns ein Mann freitags bei einem Fußballspiel, einem Fußballspiel seiner beliebtesten Mannschaft, und dann zeigt es uns ihn sonntags in der Kirche. Und während des gelungenen Spiels ruft er raus: Ja, was ein Schuss! Dieser Kerl ist großartig, er ist fantastisch, es ist überwältigend, ausgezeichnet, wirklich spitze. Und seine ruhige Aussage in der zweiten Zeichnung, dass Gott gut ist, klingt uns danach etwas fragwürdig, vielleicht sogar lustig. Aber Paulus in diesem Text, was wir jetzt eben zusammen gelesen haben, meint es ernst, wenn er in unserem heutigen Text anfängt: Freut euch im Herrn. Also Paulus versteht, dass dieser Glaube ist nur etwas wert, wenn er uns Freude macht. Denn unsere tiefste Sehnsucht ist nach einem von Freude erfüllten Leben. Und dazu gehört eigentlich auch diese Anerkennung und Annahme, wovon Sam letzte Woche in seiner Predigt gesprochen hat. Wir wollen freudig sein, wir wollen angenommen werden. Wenn wir so einen Text lesen wie dieser, müssen sich Christen fragen, glaube ich, glauben wir heute noch, glaube ich, an einem Glauben der Freude. Paulus weiß, Glaube an Jesus ist nur wertvoll, wenn es Freude entfacht. Und Glaube an Jesus kann nur alles wert sein, wenn es das Leben komplett mit Freude erfüllt. Und ich glaube, wenn ihr das anhört, denkt ihr wahrscheinlich, das sind richtig riesige Ansprüche. Sie sind Ansprüche, woran einige von uns Christen nicht wirklich weniger zweifeln als Nichtchristen. Und sie sind Ansprüche, die uns auch erklären, glaube ich, warum immer weniger westliche Menschen Glaube an Jesus bekennen und nicht in die Kirche gehen. Der westliche Mensch sucht nach diesem freudeerfüllten Leben. Und der westliche Mensch, das sehen wir ja, entfernt sich von der Kirche. Logischerweise kann das nur bedeuten, dass er den christlichen Glauben und die Kirche als freudelos anstatt erfreuend empfindet. Dennoch jubelt uns Paulus zu: Freut euch im Herrn. Darüber will ich nachdenken. Mit diesem Satz orientiert Paulus Christen an dem ersten Trittstein, den sie betreten mussten, um als Kirche die nötigste Hoffnungsquelle für die Welt zu sein. Er tretet auf diesen ersten Stein. Er erinnert Christen an etwas, also er erinnert uns daran, was ihre nichtchristlichen Nachbarn schon immer bewusst gewesen sind und was wir irgendwie vergessen haben, oft. Unser erster Trittstein zu einem wahren und authentischen und attraktiven Glauben ist nichts mehr oder weniger als das Geständnis, dass wir Freude suchen. Und das ist für uns, die pietistisch vielleicht hier in Hohenlohe geprägt sind, etwas schwer. Wenn wir Christen endlich wieder bemerken und bekennen, dass wir die gleiche Sehnsucht haben wie alle außerhalb der Kirche, die Sehnsucht nach diesem von Freude erfüllten Leben, erst dann werden wir Christen für Nichtchristen interessant. Niemand kann ohne Freude Salz und Licht sein. Es geht nicht. Niemand wird, würde ich sagen, ohne Freude Christ sein können. Und ich weiß jetzt schon wieder, sobald ich das sage, klingen die Alarme bei euch in dem Kopf. Denn wenn ich sage, niemand wird ohne Freude Christ sein, reagiert die Hälfte darauf: Ich wusste, dass ich an meiner Fröhlichkeit arbeiten musste. Und die andere Hälfte denkt jetzt: Wir werfen diesen Vikar in den See. Er erwartet das Unmögliche. Und ich verstehe eigentlich beide Reaktionen. Denn ich habe schon selber beide gedacht. Paulus stellt uns einen christlichen Wert vor. Und das Erste, was viele von uns gemerkt haben, ist: Ich bin oder wir sind in diesem Wert sehr schwach. Wir wollen gleich anfangen, uns an diesem Punkt zu beschäftigen. Hohenlohische Schaffensart. Ein oder zwei Leute haben sich in den letzten 30 Sekunden wahrscheinlich vorgenommen, den nächsten Monat jeden Tag eine Lektion aus der Bibel über Freude zu lesen. Anderen überlegen sich, wie sie sonst das praktisch angehen können. Und weißt du, was seine schockierende Antwort auf diese Gedanken ist? Er sagt ja: Freut euch im Herrn, und er weiß schon, was wir dann gleich danach denken. Denn gleich danach kommt dieses: Nehmt euch in Acht vor den Menschen, die sich verhalten wie bösartige Hunde, wie solche, die andere verstummeln, denn sie behaupten, ihr müsstet euch beschneiden lassen, um gerettet zu werden. Und jetzt denken wir schon wieder, okay, altmodisches Zeug, was hat Beschneidung mit uns heute zu tun? Ich sag's euch. Die orthodoxen Juden, von denen Paulus schrieb, von denen er hier schreibt, glaubten und glauben immer noch, dass das gute Leben beziehungsweise das mit Freude erfüllten Leben, also die haben es auch gesucht, nur durch die Beziehung mit Gott erreichbar war. Und sie glaubten auch, dass man diese Beziehung nur durch Gehorsamkeit gegenüber dem traditionellen mosaischen Gesetz errichten und erhalten könnten. Also, und dazu gehört auch diese Beschneidung. Die Warnung Paulus sei nicht so wie diesen, erklärt also seine Meinung, dass solche gesetzliche Anstrengungen nicht zu dem freudeerfüllten Leben führen. Und irgendwie kennen wir das schon durch unsere evangelische Hintergrund, weil wir nicht mehr katholisch sind, dass wir glauben, soli gratia und soli fide. Das wissen wir ja alles durch Gnade. Aber unsere Reaktion auf die Ermahnung, freut euch, ist uns vorzunehmen, besser zu werden und dem Namen Christ dann gerecht zu werden. Und es ist genau diese Verhaltung, worauf Paulus antwortet. Er sagt ungefähr, achte auf die Freude, aber bemühe dich nicht so sehr darum, freudig zu sein. Das ist ein echter Paradox und ihr wisst schon, wie sehr ich Paradoxen liebe. Also das ist eine verwirrende Einsicht. Denn Paulus ermahnt zur Freude, während er gleichzeitig sagt, dass man diese Freude nicht selber erreichen kann. Es scheint einem vielleicht ungerecht, als ob Paulus jemand mit unfähigen Beinen auf einen Rennbahn setzt und ihm zuflüstert, komm zum Ziel. Und wir denken, er kann es ja nicht. Ich kann es ja nicht. Als ich in der 6. Klasse war, fiel es mir zum ersten Mal auf, wie gut ein Leben, wie gut eine Welt mit all den Werten in der Bibel sein würde. Ich weiß nicht, irgendwie davor habe ich es einfach, war es mir nicht ganz so bewusst. Und meine Schwestern und ich, wir waren in einem Schulbezirk mit vielen sozialen Schwierigkeiten. Schon als 12-Jährige hatte ich in meinem Jahrgang Mitschülern, die sexuell aktiv in den Satanismus vertieft und drogenabhängig waren. Also es war eine ziemlich krasse Umgebung. Und die Werte, die ich dann in meinem Bibellesen gesehen habe, haben mir eine andere Welt versprochen. Ein viel schöneres und einfach besseres Leben. Und deshalb nahm ich es mir vor, so gut wie möglich ein Ebenbild von diesen Werten zu sein. Ich wollte gut und demütig, geduldig, selbstkontrolliert und sanftmütig sein, so wie es in der Bibel dann steht. Aber je mehr ich mich danach bemühte, desto mehr ich die Dunkelheit in meiner Umgebung bemerkt habe. Entsetzlich für mich war besonders die Erkenntnis, dass nicht mal die Christen es geschafft haben, diese Werte dann zu vollziehen. Und dann irgendwann habe ich endlich gesehen, dass ich das gleiche Problem hatte. Ich habe es auch nicht geschafft. Und für mich, weil das meine Hoffnung auf Freude war, dann zerfiel ich wirklich in Hoffnungslosigkeit und Depression. Am Anfang meinte ich zu wissen, zum Beispiel, dass ich an meiner Fröhlichkeit arbeiten musste. Und zum Schluss hatte ich entschieden, genau wie manche hier, die vielleicht denken, dieser Vikar erwartet das Unmögliche, habe ich gedacht, Gott erwartet das Unmögliche, wenn es überhaupt Gott gibt. Also das war eine sehr dunkle Zeit für mich, die sich über einige Jahre hinauszog. Aber mittlerweile bin ich sehr dankbar für den Kampf, den ich damals kämpfen durfte. Ich glaube, dass es mir geholfen hat, zu verstehen, was eine Welt ohne Jesus, wie das aussieht. Und die Einsicht hat mir dann Aufmerksamkeit dafür gegeben, was eine Welt mit einem lebendigen Jesus tatsächlich bedeutet. Also wir denken manchmal, dass nur religiöse Menschen, so wie die Juden, von denen Paulus spricht, ein Gefühl der Selbstgerechtigkeit entwickeln. Wir haben wahrscheinlich alle Beispiele im Kopf. Jemand, den wir kennen, der sich wegen seines Glaubens oder ihrer Taten erhoben über andere Menschen fühlt. Aber besonders wenn du heute hier bist und nicht dir ganz sicher bist, was du über diesen christlichen Glauben denkst oder über Christen denkst, will ich dich herausfordern. Und wenn du Christ bist, natürlich auch. Kann nicht genau das, was mir passiert ist, dir auch passieren. Also du hast deine Hoffnung auf Freude, ein erfülltes Leben. Wir leben alle mit irgendwelcher Hoffnung, auch wenn wir es nicht bewusst sind. Und unsere Freude ist nur so sicher, wie das, worauf wir hoffen. Wenn wir irgendwann unsere Hoffnung als unsicher wahrnehmen, dann wird unsere Freude genauso unsicher sein. Menschen überleben ihre Gegenwart durch die Zuversicht ihrer Hoffnung auf eine freudige Zukunft. Also das sage ich nochmal, weil das war so ein Satz mit langen Worten, aber Menschen überleben ihre Gegenwart durch die Zuversicht ihrer Hoffnung auf eine freudige Zukunft. Vor der Depression hatte ich meine Hoffnung auf christliche Werte gerichtet. Ich erwartete, dass diese Anstrengung für diese Werte, die Anstrengung der Kirche und mir selber, mir Freude geben würde und zu einer besseren Welt führen würde. Es hört sich manchen vielleicht naiv an, aber ich habe das wirklich geglaubt. Und deine Hoffnung ist vielleicht wahrscheinlich auch woanders. Vielleicht hoffst du, dass deine Ehe oder Familie dein Leben mit Freude erfüllen wird. Vielleicht hoffst du, dass deine Arbeit das für dich tun wird. Oder du hoffst auf gesellschaftliche Veränderungen, deinen Freundeskreis, deine Gesundheit etc. Und diese Sachen, sie sind ja alle gut, deshalb hoffen wir ja auf sie. Sie werden dir auch tatsächlich auch Freude zuteilen. Aber ein Leben, dessen Hoffnung auf der Freude an der Arbeit, in der Familie oder durch die Gesundheit ruht, teilt das grundsätzliche Problem mit meinem Wertesystem und dem Legalismus von den Juden. Sie ist und sie bleibt unsicher. Ein winziger Fehler kann dir deine Arbeitsstelle kosten. Wo wirst du dann deine Freuden herholen? Wenn es Schwierigkeiten dann in der Ehe gibt, wo holst du dann deinen Frieden her? Die Gesundheit, die du wertschätzt, vergeht langsam mit der Zeit. Wo wirst du dann deine Freude herholen? Mit zwei Worten, freut euch, ruft Paulus hervor, was unsere tiefste Sehnsucht ist. Die Not, die uns dann auch am meisten bedroht, die Freude. Also wir leben in einer Gesellschaft, wo wir wenig an Glauben denken, wenn wir über Freude und ein gelungenes Leben reflektieren. Aber wir glauben eigentlich alle an etwas, was uns dann Freude in der Zukunft geben soll. So leben wir einfach. Das ist Hoffnung. Wir denken an Urlaub, die Zeit im Schwimmbad und warmen Sommertagen, Spielabende mit Freunden und mit der Familie, vielleicht auch die Liebe eines Partners. Aber was mir während meiner Depression so deutlich geworden ist, ist, dass all dies unsicher ist und daher unbefriedigend. Du denkst vielleicht gerade, bin ich wirklich jetzt heute in die Kirche gekommen, um mir sowas anzuhören. Aber wir müssen einfach ehrlich sein. Besonders die Nichtchristen sagen immer, dass wir unehrlich sind. Wir müssen mit uns selber ehrlich sein. Du kennst ja das Gefühl der Nostalgie. Wir kennen das alle. Der Urlaub kommt zu seinem Ende, so wie meine jetzt, und man sehnt sich nach der Freude, die damit vergeht. Die Kinder wachsen auf und du sehnst dich nach den Familientagen, die größtenteils jetzt hinter dir liegen. Du warst selber das Kind, das aufwuchs, und du sehnst dich nach der verlorenen Zeit der unbekümmerten Freude. Also wir mögen Tod, Krankheit, Versagen und Leid nicht thematisieren, aber wir sind unehrlich, wenn wir nicht zugeben, diese Sachen stehen uns im Weg. Also der zweite Trittstein, den wir betreten müssen, ist diese Erkenntnis, dass wir die Freude nicht erreicht haben. Wir haben es nicht selber durch unsere Anstrengungen und durch diese verschiedenen Hoffnungen vollzogen oder erreicht. Etwas fehlt uns. Paulus sagt, freut euch, und damit ist die Sehnsucht erweckt, sowohl als auch die Angst, dass unsere gegenwärtige Freude mit der Zeit und den wechselnden Umständen vergehen wird. Aber es ist krass, schon in dem ersten Satz, mit zwei ergänzenden Worten, löst Paulus diese Sehnsucht und Not wieder auf. Freut euch im Herrn, sagt er. Paulus erklärt, dass er, genau wie die Leute, die er jetzt anklagt, also die Juden, vorher versucht hat, seine Freude durch eigene Anstrengung zu sichern. Und er war gar nicht so schlecht darin, sich an den Werten zu halten. Denn er schreibt, ich könnte weit größeres Selbstvertrauen haben als alle anderen. Wenn andere Grund haben, auf ihre eigenen Anstrengungen zu vertrauen, gilt das für mich erst recht. Also er war früher derjenige, der in den Augen von anderen es scheinbar geschafft hat. Heute könnte das vielleicht so aussehen, jemand hat eine perfekte Familie, eine glückliche Ehe, ein gesunder Freundeskreis und eine erfolgreiche Arbeitsstelle erreicht. Also wir bemühen uns nach diesen Sachen genauso sehr, wie Paulus sich nach seinen Sachen und seinen Werten bemüht hat. Und doch erzählt er zunächst, früher hielt ich all diese Dinge für außerordentlich wichtig, aber jetzt betrachte ich sie als wertlos angesichts dessen, was Christus getan hat. Wie kann das sein? Paulus hatte all die Sachen, worin wir unsere Freude erstreben, und doch behauptet er, ja, alles andere erscheint mir wertlos, verglichen mit dem unschätzbaren Gewinn, Jesus Christus, meinen Herrn, zu kennen. Die Frage ist, wie sollen wir das verstehen? Denn normalerweise leben wir so, als ob wir es nicht verstehen. Früher habe ich gesagt, dass die Ermahnung zur Freude uns vorkommt wie die Erwartung an jemanden, der ohne Beine zu dem Endziel eines Rennens kommen soll. Es scheint uns ungerecht, aber die Erwartung ist nicht ungerecht, wenn derjenige, der im Rennen steht, das Rennen gar nicht von alleine vollziehen muss. An dem 11. Dezember letztes Jahr spielte eine interessante Szene aus während des Dallas Marathons in den Vereinigten Staaten. Eine Frau namens Chandler Self war auf der letzten Strecke vor der Ziellinie. Sie war kurz davor, das ganze Rennen zu gewinnen. Und dann erschien es so, als ob ihr Gewinn auf sehr erschreckende Weise nicht vollzogen werden könnte. Denn Self brach zusammen. 40 Meter von dem Zielband. Den ganzen Lauf von alleine mit richtig viel Kraft gelaufen. Und dann bricht sie zusammen 40 Meter von dem Zielband. Sie hob sich dann von dem Asphalt, um die letzten Meter zu überwinden, und brach wieder, gleich wieder zusammen, bevor sie in Gang kommen könnte. Also sie war völlig am Ende und konnte nicht mehr sich aufrecht halten. Doch dann kam eine andere Läuferin, wie ihr hier vielleicht sehen könnt. Ariana Luthermann, die den Sturz gesehen hatte. Luthermann hielt neben Self an, nahm ihr Arm über die Schulter und richtete sie auf. Durch Luthermanns Kraft kam Self weiter. 1, 2, 3, 4 Schritte. Und wieder brach sie zusammen. Und wieder hob Luthermann sie dann von dem Boden auf. 1, 2, 3, 4 Schritte und wieder runter. Nach dem ursprünglichen Sturz innerhalb von diesen 40 Metern fiel Luthermann 7-mal hin. 8-mal insgesamt. In 40 Meter. Und Luthermann hat sie bis zum Ende getragen. Und am Ende ließ Luthermann Self vor ihr über die Linie schreiten. So ist Jesus zu uns. So meint es Paulus, wenn er sagt, indem ich die Vergangenheit vergesse und auf das schaue, was mir vorliegt, versuche ich, das Rennen bis zum Ende durchzuhalten und den Preis zu gewinnen, für den Gott uns durch Christus Jesus bestimmt hat. Wir suchen unsere Freude und unsere Erfüllung. Wir hoffen auf sie durch unsere unterschiedlichen Wege. Aber wir stehen in der Gefahr, dass wir stürzen werden. Wie Sam letzte Woche gepredigt hat, die Predigt habe ich dann vorgestern mal angehört, war richtig gut. wir haben auch Angst, dass unsere Freude uns entnommen wird, wenn wir unser wahres Gesicht zeigen. Wir haben Angst, dass unsere Freude uns entnommen wird, egal wie. Aber in Jesus ist eine sichere Freude. Die Zusage, dass wir ihm so viel wert sind, dass er sogar für uns gestorben hat, sodass unsere Freude gedeihen mag. Es ist die Zuversicht, dass er uns bis zum Endziel tragen wird und dass wir sogar vor ihm ins Ziel dürfen. Jesus war bereit, den Tod der Schande am Kreuz zu sterben, weil er wusste, welche Freude ihn danach erwartete. Normalerweise, als ich diesen Vers gelesen habe, habe ich gedacht, diese Freude ist halt die Freude, dann mit Gott zu sein. Aber das kann es nicht sein, denn Jesus war schon vorher, bevor er zu der Welt gekommen ist, mit Gott vereint, mit dem Vater vereint, mit dem Heiligen Geist vereint. Er war Gott. Es gibt nur eine Möglichkeit. Du bist ihm diese Freude. Jesus war bereit, den Tod der Schande am Kreuz zu sterben, weil er wusste, welche Freude ihn danach erwartete. Du. Er wusste, wenn er von Gott durch den Tod abgeschnitten sein würde, könntest du das ewige Leben mit Gott empfangen. Er freut sich an dir und deshalb darfst du auch an ihm deine sichere Freude finden. Er ist sozusagen das sichere Ufer, was man über den Trittsteinen erreicht, weil er selber diese Trittsteine ist. Die Band darf nach vorne kommen, wir steigen gleich wieder in den Lobpreis ein. Ich will für uns am Ende nochmal beten. Und wenn wir wissen, dass unsere Freude wirklich Gott ist, dass es Jesus ist, dass wir diese sichere Freude haben, dann kann uns am Ende nichts mehr erdrücken. Also natürlich werden wir immer noch leiden, wir werden immer noch traurig sein. Manchmal, wenn wir an Freude denken, denken wir einfach, dass es Glück ist, dass es glücklich sein ist. Aber Freude ist etwas viel Tieferes. Wenn du leidest, sagt dir Jesus, ich hab's schon für dich getan. Ich trage dich auch zum Ziel. Vater, ich danke dir für alle, die hier sind, dass du für uns gehst, dass du vor uns gehst und dass du mit uns gehst. Ja, Vater, dass wir wirklich sagen können, du bist gut zu uns. Und was für eine Gute es ist, dass du uns gegeben hast. Manchmal denken wir, dass wir wegen unseren Glauben alles durchstehen müssen, als ob es uns nicht leidet. Aber wir dürfen leiden mit Hoffnung und mit Freude. Wir dürfen diejenigen sein, die durch Depressionen und alles andere kommen und trotzdem am Ende sagen, mein Gott ist größer, mein Gott ist gut zu mir. Wir können während der Zeit sagen, Gott, Jesus, du bist gut zu mir. Und das wollen wir erleben, das wollen wir nochmal singen jetzt, dass du gut zu uns bist. Wir danken dir, Vater, dass du Jesus zu uns geschickt hast, Jesus, dass du kommen wolltest, dass du uns aufrecht hältst, Heiligen Geist, dass du uns die Kraft schenkst, jeden Schritt weiter zu gehen. Das ist unsere Freude. Wir wollen freudig sein in dir. Freut euch im Herrn.